Eine Steppenlandschaft bei Mahenge im Süden Deutsch-Ostafrikas. Es ist Ende August 1905. Zwei ungleiche Truppen stehen sich hier feindlich gegenüber. Die KämpferInnen der Maji-Maji-Bewegung sind mit traditionellen Stichwaffen, Schilden, Pfeilen, Bogen und Keulen bewaffnet. Aber sie wähnen sich unverwundbar, denn sie glauben, dass eine Art Zauberwasser, die Maji-Magi, sie gegen die koloniale Streitmacht schützt. Die ist ihnen waffentechnisch weit überlegen. Um den Militärposten in Mahenge zu schützen, hat Hauptmann Theodor von Hassel sogar zwei Maschinengewehre aufstellen lassen. Obwohl viele tausend Maji-Maji-KämpferInnen auf die Station Mahenge vorstoßen, gelingt es ihnen auch nach mehreren Versuchen nicht, den Militärposten einzunehmen. Viele Tausende finden bei diesem Kampf den Tod. Die Schlacht bei Mahenge gilt als der Wendepunkt im Maji-Maji-Krieg. Der Maji-Maji-Krieg selbst gilt als einer der größten Kolonialkriege in der Geschichte des afrikanischen Kontinents. Der Maji-Maji-Krieg gilt als einer der größten Kolonialkriege in der Geschichte des afrikanischen Kontinents? Und das unter deutscher Beteiligung? Wie kommt es dann, dass viele Deutsche bis zum Besuch Frank-Walter Steinmeiers in Tansania im Herbst 2023 noch nie davon gehört haben? Wie beeinflusst die koloniale Geschichte die Gegenwart Tansanias? Und was hat das alles mit Mission zu tun? Darüber spreche ich mit dem promovierten Theologen, evangelischen Pfarrer und Studienleiter an der Missionsakademie in Hamburg, Brighton Katabaro. Ihr hört Zeit für Mission. Mein Name ist Tanja Stümkel. Hallo Brighton.
Hallo.
Danke, dass du dir Zeit für Mission nimmst.
Ja, ich danke dir, dass ich dann hier sein darf.
Wir wollen heute ja ein bisschen über Tansania und die Geschichte Tansanias sprechen. Tansania war lange auch deutsche Kolonie. Trotzdem, wenn von deutschen Kolonialverbrechen die Rede ist, dann geht es meistens ja um die Herero und Nama in Namibia. Woran liegt das deiner Meinung nach, dass die deutschen Kolonialverbrechen in Tansania, in Deutschland bisher so wenig öffentliche Beachtung bekommen haben?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, es kommt darauf an, dass vielleicht in Tansania haben wir nicht so viel über das Thema gesprochen. Sie waren da, die Deutschen, sie haben auch kolonisiert. Es ist ein Thema, aber vielleicht nicht so laut gesprochen wie bei den Herero, wie sie das gesprochen haben. Aber ich finde es sehr gut, dass wir jetzt auch über das Thema sprechen. Die Tansania waren nicht so laut, über das Thema zu sprechen. Und dann man dachte, ja, naja, es vielleicht an seiner gilt nicht dazu, aber die Deutschen waren da seit 1884 bis 1918. Ja, das ist ein Thema. Warum ist das hier war laut und woanders war nicht laut in Tansania? Und vielleicht weigern die Tansanier sprechen nicht so viel. Sie sind einfach irgendwie manchmal, sie lassen nur die Sachen gehen.
Das heißt, auch in Tansania war das gar nicht so ein Thema? Oder wie stark ist die Erinnerung an die Kolonialzeit und auch den Maji-Maji-Krieg noch präsent?
In Schulen zum Beispiel, koloniale Geschichte ist ein Thema. Und wir sagen den Kindern auch, was damals passiert ist. Von daher ist es noch ein Thema. Natürlich lernen wir, was dann passiert ist. Maji-Maji war auch ein Verbrechen von den deutschen Herrschern. Das ist ein Thema, auch immer noch. Wir haben jetzt gerade ein neues Syllabus.
Brighton Katabaro benutzt hier das englische Wort für Lehrplan. Syllabus.
Wir haben jetzt gerade ein neues Syllabus in der Schule, wo es auch dann präsent ist. Kolonialgeschichte, man kann nicht trennen von der Geschichte Tansanias, Tanganyikas. Aber was war damals schlecht und was konnte man dann vermeiden, damit es in der Zukunft nicht da wiederkommt, damit die Leute bewusst sind, dass es eine sehr schwierige Zeit für die Großväter und sowas war und für uns immer noch. Das ist ein Thema, es ist noch, wird auch ein Thema sein, auch in der Zukunft, ich denke, ja.
Wie ist es denn überhaupt zu dem Maji-Maji-Krieg gekommen?
Die Leute haben damals sozusagen gegen deutsche Herrscher dann gekämpft. Nachdem sie da gekommen sind, das war im Süden, eigentlich Süden von Tansania. Es war überall verschiedene Art von Rebellion gegen diese Kolonialherrscher. Und damals dann haben die Leute dann, sie haben geglaubt, wie sollen sie kämpfen mit normal diese traditionellen Waffen, die sie hatten. Aber dann haben sie geglaubt, wenn sie Wasser benutzen, es gab eine Art von Wasser, das sie benutzt haben, das sie dir gedacht haben, das war wirklich wie ein Zauberwasser. Wenn sie das benutzen, dann können die Deutschen nichts machen. Sie werden dann gewinnen, sozusagen. Das war, deswegen heißt es Maji Maji. Maji heißt Wasser. Die Deutschen haben dann diese moderne Waffen damals benutzt. Ja, und dann haben sie geglaubt, wenn sie dieses Wasser benutzt, dann werden sie wirklich dann gegen die Deutschen gewinnen. Aber das war nicht der Fall.
Das ist doch jetzt ein guter Moment, um zum Thema Maji-Maji-Krieg noch etwas mehr zu erfahren. Hier kommt unser Hintergrundcheck. Hintergrundcheck. Der Maji-Maji-Krieg oder aus kolonialer Sicht der Maji-Maji-Aufstand, wie er auch genannt wird, beginnt im Juli 1905 in Deutsch-Ostafrika im Süden des heutigen Tansania. Unterdrückung, Arbeitszwang und eine sehr hohe Steuerabgabenlast treiben die Menschen in den bewaffneten Widerstand gegen das Kolonialregime. Zuvor war es dem Heiler Kinjekitile Ngwale gelungen, die KämpferInnen mehrerer Bevölkerungsgruppen zu vereinen. Denn er hatte bereits 1904 angekündigt, mit einer Art Zauberwasser, der Maji-Magie, die waffenmäßig und militärisch überlegenen Truppen der Kolonialmacht besiegen zu können. Zunächst ist das Überraschungsmoment auf der Seite der Maji-Maji-KämpferInnen. Doch Ende August 1905 kommt die Wende. Die Erstürmung der Militärstation in Mahenge scheitert. Die Maji-Maji-KämpferInnen erleiden schwere Verluste. In der Folge greift auch die Kolonialmacht noch rücksichtsloser und brutaler durch. Schätzungen zufolge kommen im Maji-Maji-Krieg bis zu 300.000 Menschen ums Leben. Sie sterben durch Maschinengewehre, aber auch dadurch, dass sie systematisch ausgehungert werden. Denn die kolonialen Truppen entziehen den Menschen die Lebensgrundlage, indem sie Häuser und Felder zerstören. Am 18. Februar 1907 wird offiziell das Kriegsende verkündet. Mit der Niederlage im Ersten Weltkrieg 1918 muss Deutschland die besetzten kolonialen Regionen abtreten. Die Kämpfenden erlitten eine ganz schreckliche Niederlage. Was waren die Folgen?
Die Folgen waren schlecht, weil viele Leute sind getötet worden. Und dann natürlich viele Sachen sind von den Leuten genommen worden. Und das heißt, es war wirklich ein Krieg, wo dann die Deutschen dann waren sehr brutal, weil es für sie ging es um Rohstoff und viele Sachen, die Leute zu benutzen, wie sie wollten. Nachdem sie dann gewonnen haben, haben sie alles gemacht, was sie wollten damals. Und es ist so schade, dass es so gegangen ist, da die Leute getötet wurden, aber auch dann der Besitz und viele Sachen genommen und die Leute benutzt für die Arbeit mit Zwang. Das heißt, die Leute hatten keine Freiheit, sie haben ganz verloren und sie mussten alles sozusagen geben, was sie hatten, für die Deutschen. Aber das war auch eine schreckliche Zeit, was wir lesen in der Geschichte.
Es gab ja durchaus auch diese religiöse Komponente dabei. Da habe ich mich gefragt, hat denn in diesem Zusammenhang die christliche Mission anschließend eine Rolle gespielt?
Ich denke, es ist so, die Mischung von Christen und oder Missionare, die damals da waren, sie waren natürlich gleichzeitig auch da, die gleiche Zeit, weil sie waren auch gleichzeitig auch im Land. Aber wir trennen zwischen diesen Missionaren und Kolonialherrscher. Und natürlich, sie waren alle aus Europa, aus Deutschland damals. Aber sie hatten verschiedene Ziele natürlich. Auch wenn sie irgendwo sich getroffen haben, im Sinne von, sie waren alle Deutsche. Das heißt, die Missionare haben wahrscheinlich auch dann die Herrscher auch unterstützt in der Art. Und die Herrscher auch, das ja umgekehrt. Das heißt, die Verbindung ist irgendwie da, aber doch wir trennen sie. Das heißt, die Missionare, die christliche damals, wenn wir folgen die Geschichte von Christentum, wie was sie gemacht haben, mit schlechten Seiten natürlich, aber vieles positiv, was diese Missionare angeht. Die haben eine sehr gute Arbeit geleistet, Bildung und Gesundheit. Sie hatten zum Ziel, zu evangelisieren und die Leute zum Christen zu machen. Und natürlich gab es, dadurch, dass die Deutschen auch, sie haben so geglaubt, sie waren besser als die Afrikaner, sozusagen. Und von daher gab es natürlich eine andere Art zu evangelisieren. Aber ich sehe, muss man diese trennen. Wir zelebrieren das Datum, wenn die Missionare nach Tansania kamen. Aber wir zelebrieren das Datum, wenn die koloniale Herrscher weggegangen sind. Das heißt, das ist immer noch, das ist diese Unterschiede, die man dann sehen kann.
Die Aufarbeitung in Deutschland begann ja dann hier bei uns erst so etwa 1990 und dann auch nur sehr eingeschränkt. Wie ist das denn in Tansania? Welche Bedeutung hat denn der Maji-Maji-Krieg für Tansania als Land?
Maji-Maji-Krieg hat für Tansania eine sehr große Bedeutung, im Sinne, dass diese Geschichte hat sehr viel kaputt gemacht. Die Kultur der Menschen, die Würde der Menschen. Diese Geschichte, dass sie da war, wenn man da liest oder lernt, auch wenn wir nicht da waren, ne? Aber man sieht, wie ein Land, ein anderes Land herrscht, dass man benutzt alles, was er hat. Und das heißt, es hat eine sehr große Bedeutung, diese Geschichte, dass wir viele verloren haben und nicht nur die Kultur. Die deutsche Herrschaft war sehr brutal. Und das heißt, die Leute, sie haben wirklich mit ohne Würde dann behandelt worden. Und das natürlich für Tansania, diese Geschichte, koloniale Geschichte, hat noch eine Bedeutung im Sinne, dass wir auch, was Wirtschaft angeht, wir verbinden immer die Geschichte, nicht nur die koloniale Geschichte, sondern auch diese Sklavengeschichte. Alles hat damit zu tun, dass bis jetzt die Leute haben das Gefühl, das hat sehr viel kaputt gemacht und bis jetzt, wir sind hinterher, sei es in Wirtschaft und in allen Bereichen. Die Strukturen, die wir hatten, sind kaputt gegangen oder einfach die politische Struktur, die wir hatten, weil damals war auch Herrscher im Land, die sind getötet worden, einige. Das heißt, die Maji-Maji kam und natürlich dann später kam dieser Erste Weltkrieg. Das heißt, wir sind getroffen als Land. Natürlich da nicht nur Krieg, sondern auch Ausbeutung vom Land. Das heißt, die Auswirkungen sieht man immer noch im Sinne von auch Denkweise und die Kultur und vor allem, was Wirtschaft angeht. Ich denke, man kann nicht das trennen, dass die koloniale Geschichte sehr viel verursacht hat. Es ist Geschichte, aber Geschichte, die noch eine große Auswirkung hat. Und für heute und für die Zukunft. Wir wissen nicht, wann wir diese Auswirkungen nicht mehr haben werden.
Das heißt, auch die Aufarbeitung in Tansania ist eigentlich noch in vollem Gange.
Ja, deswegen bin ich sehr froh, dass das Thema jetzt präsent ist. Ich finde es sehr wichtig, dass nach mehr als 100 Jahren, dass wir auch darüber sprechen. Das Kapitel ist noch nicht geschlossen, sozusagen, ist noch immer präsent. Ja, deswegen finde ich sehr toll, dass wir das gemeinsam darüber sprechen.
Die Vorfälle, über die wir jetzt vor allem gesprochen haben, sind beinahe 120 Jahre her. Was bedeutet es denn für Tansania, dass sich Frank-Walter Steinmeier für die Verbrechen der Kolonialzeit entschuldigt hat? Und warum war das denn wichtig?
Zuerst muss ich sagen, es war eine gute Art, dass es zum ersten Mal, dass jemand wie Herr Steinmeier darüber spricht. Die Versöhnung ist eine sehr gute Sache, oder sich entschuldigen ist eine gute Sache, positiv in allen Bereichen, in Familien, bei der Arbeit und in der Kirche. Ich denke, das ist ein sehr gutes Thema, Versöhnung zwischen Gott und Menschen. Das ist ein Thema gewesen zwischen Menschen und Menschen und zwischen Ländern. Das finde ich zuerst als eine positive Sache, dass man darüber spricht, auch wenn es so scheint und es so ist, dass es so lang her ist. Es ist in der Vergangenheit, man konnte sagen, das ist, oh, wir haben nichts damit zu tun. Ich war nicht da, sozusagen. Aber dadurch, dass er das gesagt hat, dass er darüber gesprochen hat, dass er diesen Wunsch geäußert hat und tatsächlich da war und die Orte besucht hat, das finde ich etwas, das man als Positives sehen kann. Und man könnte sagen, es ist nur Zeitverschwendung. Aber die Suche nach Versöhnung, ich denke, auch für die Dinge, die wir nicht gemacht haben, ist wichtig, weil die Länder haben das gemacht. Die Länder oder die Leute damals, unsere Urgroßväter und sowas, sie haben das gemacht. Das heißt, ich finde es sehr wichtig und das ist sehr schön, dass Steinmeier zuerst diesen Mut bekam, über das Thema zu sprechen natürlich. Und warum tut er das? Natürlich geht es um Versöhnung. Ich sehe das als eine Art von die Suche nach Versöhnung, die wichtig ist, sich zu entschuldigen, was passiert ist. Und wie er das gemacht hat, das hat die Leute berührt. Und natürlich, man fragt sich, warum heute, nicht früher. Das ist natürlich, das ist immer, es gibt die Leute, die das kritisch auch sehen. Warum kommt er heute und nicht gestern oder nicht vorgestern? Natürlich, das ist eine Frage. Aber so ist das, ich meine, ohne das so viel darüber zu kritisieren. Ich finde, dass nur an sich, dass er überhaupt das getan hat, ist eine gute Sache. Ich muss nur sagen, es war eine Art zu akzeptieren, dass diese Sache oder zu erklären, dass die Sache, was damals passiert ist, nicht gut war. Das fand ich sehr gut, eine Art von Zeichen. Diese Art von Versöhnung finde ich ein guter Start, dass Steinmeier überhaupt den Mut nimmt. Und dann, ich sehe nicht Steinmeier, sondern auch, ich sehe Deutschland. Er hat dann gut gemacht, natürlich. Er hat gesagt, wir sollen viele Dinge zusammen machen in der Zukunft, damit wir diese Geschichte vergessen irgendwie oder wieder gut machen. Und das ist auch eine schwierige Sache. Wie kann man die Sachen wieder gut machen? Aber ich denke, es ist ein Versuch, nicht Dinge zu vergessen, sondern zu versuchen, eine Art von Heilung zu bringen. Wie können wir als Menschen, die jetzt leben, was Gutes machen für die Länder? Aber was dann gemacht werden soll, das ist nur eine Frage. Steinmeier hat sehr gut geantwortet, was er meinte. Wir können zusammen Business-Verträge schließen und zusammenarbeiten, damit wir vorne kommen. Und wir sehen, das ist eine gute Sache, aber wir sind auch bewusst, wir wollen keine Ausbeutung mehr. Und wir wollen keine Hidden Agenda sozusagen. Es gibt keine Hidden Agenda dahinter. Und ich glaube nicht, dass, wie ich Herrn Steinmeier gesehen habe, dass er etwas Verstecktes dahinter hat. Ich glaube, er meint es gut. Und wie diese Heilung stattfinden kann, was meint nicht. Weil die Geschichte ist sehr voller von Ausbeutung gewesen. Und es gibt auch neues Scramble for Africa.
The Scramble for Africa heißt sinnbildlich übersetzt etwa der Kampf um Afrika und meint ursprünglich den Wettlauf westeuropäischer Mächte bei der Aufteilung und Kolonisierung großer Teile Afrikas zwischen den Jahren 1833 und 1914.
Und wie gesagt, es gibt auch neues Scramble for Africa und jeder versucht, was zu suchen. Und ich glaube nicht, dass Deutschland dazu gehört. Das wäre schade, wenn das wäre.
Und was das konkret ist, das muss man eben auch noch verhandeln.
Genau, es ist nicht einfach, alle Sachen, die kaputt gemacht worden sind, wieder gut zu machen. Aber natürlich, ich habe auch an vielen Diskussionen teilgenommen, wo die Leute sprechen über diese Gegenstände zurückzubringen, ja, und oder Museum da bauen. Natürlich, das ist auch geht dazu. Aber das soll nicht reichen. Ja. Es reicht nicht, weil wir wollen nicht die Sachen, die damals genommen wurden, man hat sie benutzt und bis jetzt denkt, ach, sie sind nicht mehr wertvoll, dann bringe ich sie wieder zurück. Es geht darum, wenn wir es wünschen, dass die Leute das machen, was dann die Länder nach vorne bringen werden. Dass Tansania nach vorne kommt, Nicht nur, dass wir waren da, wir haben uns entschuldigt, wir haben die Blumen auf den Gräbern da getan. Das reicht nicht. Wir wollen, ich denke, das ist nicht, was die Leute erwarten. Die Leute erwarten konkret, dass wir zusammensitzen, dass wir irgendwie einen Weg finden. Wie konnte man, auch wenn es lang dauern wird, wie konnte man es machen, damit die Leute irgendwie nach vorne kommen? Dass ihr Leben besser wird. Natürlich, es gibt Gründe, viele Gründe für was dann passiert, warum die Leute arm sind oder wie auch immer. Aber das auch gehört dazu. Wie können diese koloniale Länder auch dafür sorgen, dass diese anderen Länder nach vorne gehen und in verschiedenen Arten. Das wäre dann Gewinn, ein Win-Win. Das wäre eine echte Versöhnung. Eine echte Versöhnung, die Versöhnung nicht nur mit Worten, sondern auch eine Versöhnung, die sieht, ach, ich möchte etwas auch tun. Das kann dann helfen, dass die Leute irgendwann vielleicht diese Geschichte, diese schreckliche Geschichte, irgendwie vergessen können. Aber sobald, also solange sie dann so arm bleiben, solange sie sehen, ach, da ist besser als bei uns, dann werden sie immer daran denken, ach, wenn es nicht die deutsche Kolonialherrschaft da wäre, wenn die keine britische Kolonialherrschaft. Vielleicht wenn wir vorne, das heißt etwas gemacht wird. Die Reparation, diese Art von Reparation, ich denke, es ist ein Prozess, es braucht Zeit, wie gesagt. Aber wie viel Geld, natürlich, es geht immer, ich konnte auch um Geld gehen, um Infrastruktur gehen. Es ist ein schwieriges Thema, aber ich denke, wir müssen darüber sprechen, damit wir nicht uns täuschen, dass das alles gut ist. Und ich finde, es gibt verschiedene Initiativen. Die Kirche macht sehr viel, dass die Leute dann Möglichkeiten haben, sie unterstützen da und da und diese. Ich denke, das ist eine Art. Wenn die Regierungen auch das machen könnten und dass sie eine faire Partnerschaft auf Augenhöhe da gäbe oder mehr und mehr gäbe, das würde dann ein sehr gutes Klima schaffen für die Zukunft, die ein bisschen noch Erinnerung hat, aber die Erinnerung, die nicht so bitter ist, die gut ist. Auch, ja, es war schlecht, aber es ist schön, dass die Leute sich entschuldigt haben, dass sie was auch bewegt haben. Wie, das ist eine sehr komplizierte Frage, aber ich denke, da, wenn die Leute sprechen, sie sprechen in dieser Richtung. Dass sie sagen, was heißt das, wenn man sich entschuldigt? Es hilft nicht, dass die Leute zur Schule gehen. Es hilft nicht, dass die Krankenhäuser gut werden. Es hilft nicht. Etwas Konkretes soll gemacht werden. Und ich glaube, Herr Steinmeier und die anderen haben auch zum Ziel, dass sie sowas auch machen können.
Dass die Versöhnung dann auch tatsächlich entstehen kann. Ich habe noch entweder oder für dich. Kolonialisierung, Spuren tilgen oder kontextualisieren.
Entweder oder. Ja, ich denke, es gibt Leute, die versuchen, diese Dekolonisierung so zu verstehen, dass es darum geht, die Sachen kaputt zu machen, damit man nicht die wieder sieht. Um sozusagen ein gutes Gefühl zu haben, ich sehe das nicht. Und wenn ich das nicht sehe, heißt es, dass es nicht gibt. Und ich finde, es ist kein guter Approach. Wir wollen, dass die Leute das wissen. Es ist eine Kolonisierung, war eine Tatsache und es ist da gewesen und kann man nicht für immer. Das kann man nicht sagen, es war nicht da. Das ist leider, es wird da bleiben. Natürlich, es gibt Denkmale oder einige Sachen, die hier auch hier in Hamburg, die, als ich war einmal bei einem Ort, wo es gab eine afrikanische Figur, eine Nachtmann, afrikanischer Mann vor dem Eingang. Und das ist, dann habe ich das gesehen. Was bedeutet das eigentlich? Okay, die Leute fühlen sich wohl, das zu sehen. Für mich war, auch für die Leute, die da mit mir da waren, sie waren sehr, vielleicht ohne mich hätten sie sagen, okay, sie hätten vielleicht das nicht sehen können. Aber solche Art von Figuren, die da sind, sie erinnern uns an die, nicht an die koloniale Geschichte als solche, sie erinnern uns immer noch an diese rassistische Relation zwischen Deutschen oder zwischen Europäern und Afrikanern. Entweder oder ist kompliziert. Es gibt Dinge, wo man sagt, sieht, das ist immer noch in dieser Zeit. Die Leute haben solche Figuren in der Stadt und die Leute die demonstrieren nicht. Ich habe dann das gelernt hier in Deutschland, die Leute demonstrieren. Demonstrieren, Streik überall. Streik gegen dies. Überall gibt es Streik. Warum machen die Leute keinen Streik, was das angeht? Was dann diese Art von Erniedrigung von Menschen angeht? Warum machen sie keinen Streik? Warum sagen sie, wir wollen das nicht? Warum demonstrieren sie nicht? Ja, es ist eine sehr komplizierte. Wir müssen die Geschichte immer da haben. Die Geschichte ist da, aber dadurch, dass die Versöhnung stattgefunden hat, dann gibt es keine schlechte Erinnerung, keine schlechte Verbindung mit dieser Geschichte. Oder zumindest etwas erreicht, wo wir sagen, es ist gut. Aber diese Spuren löschen, damit die Generation, die kommen, dass sie das nicht wissen, das finde ich auch nicht. Das heißt, diese Denkmale, dass die Leute das wissen sollen, das soll bleiben.
Brighton, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses sehr interessante Gespräch.
Und auch euch vielen Dank, dass ihr dabei wart und Zeit für Mission hattet. Wenn ihr mehr zum Thema der heutigen Sendung, zum EMW-Podcast Zeit für Mission oder der evangelischen Mission weltweit erfahren möchtet, schaut gern in die Shownotes zur heutigen Folge. Mein Name ist Tanja Stünkel. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Zeit für Mission.